Das A-Quadrat. Das sind Arnim und Andi mit ihrem Podcast Reisen und Genießen.
Ciao e buongiorno ragazzi. Da sind wir wieder mit unserem Podcast Reisen und Genießen und damit zur Glücksfolge 13. Ja, ich hatte die ganze Woche schon eine riesige Vorfreude, diese Folge aufzunehmen, weil es heute in einer meiner absoluten Lieblingsstädte geht. Und Arnim sitzt neben mir auch schon in den Startlöchern und ich habe so das Gefühl, er kann es auch kaum erwarten. Wenn ich ihn so anschaue, liege ich auch richtig, mein Lieber, oder?
Ja, genau. Ja, auch von mir ein herzliches Buongiorno. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag zur letzten Folge. Wir haben in der letzten Folge die Insel Sansibar besucht und es haben uns einige Zuschriften erreicht, die gesagt haben, ich hätte das Wichtigste in der Stadt Stone Town vergessen, und zwar das Geburtshaus von Freddie Mercury. Das stimmt natürlich, da waren wir auch, aber das ist halt keine so große Pilgerstätte, wie man sie vielleicht von Elvis Presley in Amerika kennt oder so. Und deswegen ist sie mir wohl ein bisschen durchgegangen. Aber da ist natürlich ein Museum anzuschauen und ja, ist halt nicht so ein riesiger Auflauf und ja, als absoluter Queen- oder Freddie Mercury-Fan muss man natürlich das Haus besuchen. Aber heute geht's ja in ein anderes Ziel und Andi sagt uns, wo es hingeht.
Ja, aber erstmal schöner Hinweis, weil Queen höre ich auch mal ab und zu ganz gerne. So alte Klassiker von früher, deswegen wusste gar nicht, dass der daherkommt. Daher danke für die Info, also finde ich sehr, sehr interessant.
Da ist, glaube ich, mit 6, 7, 8 Jahren ist der, glaube ich, da weggezogen. Okay. Aber die sind sehr stolz darauf, dass er halt da sein Geburtshaus auch hat, ja.
Okay. Ja, unser heutiges Ziel, also es scheint ja irgendwas in Italien zu sein, würde ich mal sagen. ja, es macht uns einfach so viel Spaß. Es ist Lebensfreude pur, geschichtsträchtig, modern, stylisch, mythig, würde ich es fast nennen. Aber pulsierend, aufregend. Für mich kann man nirgends in Europa so viel Geschichte auf einer relativ kleinen Fläche erleben wie in Bella Roma. Also wir fahren nach Rom heute, Arnim. Da möchtest du doch bestimmt was ergänzen.
Ja, das mache ich natürlich gerne. Also für mich ist eine der schönsten Städte Europas oder vielleicht sogar in der Welt. Viel bereist von vielen Touristen. Aber trotzdem, Andi, bevor wir in diese fantastische Stadt gehen und dorthin reisen und wir auch gar nicht wissen, wo man anfangen soll, wenn man Rom besucht, müssen wir natürlich uns um unser Lieblingsthema kümmern, und zwar dem Genuss. Und ja, wir sind in Italien. Ich weiß, dass du dich da auch speziell mit Wein sehr, sehr gut auskennst. Und ich hoffe und glaube, dass du mal ein gutes Tröpfchen aus Italiens Hauptstadt oder überhaupt aus Italien rausgesucht hast. Was meinst du?
Ja, also naturalmente. Aber ja, hast du irgendeine Idee, so was ich heute hätte ausgesucht haben können?
Ja, ich bin ja nicht so ein Weinfachmann, ja, aber vielleicht ein Chianti? Fällt mir gerade so ein, oder gibt's in Rom und Umgebung was Besonderes vielleicht?
Ja, gibt's. Allerdings bin ich da ganz ehrlich, ich habe das jetzt so nicht so spontan auf dem, konnte das nicht spontan so aus dem Kopf ziehen. Ich wusste, da gibt's was rund um Rom, was mit Latium. Und musste mir das dann auch erstmal nochmal genauer ansehen. Also Toskana und Apulien und was hatten wir noch alles?
Piemont,
Veneto, Südtirol, kenne ich mich doch ganz gut aus. Aber Latium habe ich mich so noch nicht mit beschäftigt. Ja, wirklich mal Hand aufs Herz. Wer kennt denn schon Weine aus der Region um Rom?
Ich nicht.
Siehst du? Und ja, dort gibt es tatsächlich ein ziemlich interessantes Weinbaugebiet, dieses Latium. Mein Baugebiet mit 20.000 Hektar rund um die Hauptstadt von Rom. Zum Vergleich, die Toskana hat, glaube ich, irgendwas um die 60, Piemont irgendwas mit 40. Also es ist kleiner, aber so klein jetzt auch wieder nicht.
60.000 oder 40.000, ne? Nicht nur 60 oder 40.
Nee, 60.000. 60.000. danke für den Hinweis. Aber hier wird ja tatsächlich schon seit der Antike Wein angebaut. Und was mir dann einfällt, sind immer so die Bilder aus den Asterix-Comics. Irgendwie waren die römischen Legionen irgendwie immer am Süppeln da.
Die haben, glaube ich, immer gesüppelt.
So
ja.
Ich habe so Bilder mit Amphoren irgendwie noch im Kopf.
Genau.
Ja, also hier mach Rotwein. Interessanterweise, obwohl es da ziemlich warm ist, nur ein Drittel aus, der Rest ist Weißwein. Die Böden sind ziemlich vulkanisch und das macht diese Weine halt so schön mineralisch. Und das ist etwas, was ich total liebe. Und wenn ihr das auch liebt, dann seid ihr heute erstmal bei diesem Thema Wein richtig. Ja, da habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, welchen Wein kann man denn nehmen? Und wie gesagt, ich bin ganz gut im Rest von Italien unterwegs, aber in dem Gebiet hier bin ich jetzt doch nicht so firm, Arnim, du ja auch nicht, ne, wie du schon gesagt hast.
Nee, so
also ich habe so den Eindruck.
So, eher ja. Nicht.
Ja, und da dachte ich mir so, ich bin ja, ich wohne ja seit 2010 am Niederrhein, aber ich bin ja gebürtiger Saarländer und ein Saarländer kennt immer einen, der einen kennt, der einen kennt.
Nicht nur der Saarländer.
Es ist hier ähnlich, ist hier ähnlich. Hat mir meine Frau auch schon gesagt. So saarländisch ist das gar nicht. Hier gibt's das auch. Und da ist mir einer eingefallen, mit dem habe ich, der Markus von Televino. Mit dem habe ich vor ein paar Jahren schon mal was auf Instagram gemacht, ein ganz lieber Kontakt. Und da dachte ich, die sind doch spezialisiert auf italienische Weine. Und jetzt frage ich den einfach mal. Ja.
Jo. Und jetzt kommt Werbung.
Ach ja, unser Hinweis. Richtig, ja, müssen wir ja sagen. Also, wenn ich nicht weiter weiß, dann frage ich halt jemand. In dem Fall habe ich es dann auch gemacht. Und Televino ist, wie gesagt, so ein Spezialist, wenn es um Weine aus Italien geht. Ich habe ihm von meiner Idee erzählt, Podcast, wir stoßen immer an, aber Weine aus dem Latium. Und er war sofort Feuer und Flamme und hat gesagt, ja, dann ich suche dir mal ein paar typische Weine raus, ist ja total klasse, was ihr da macht. Und hat dann gesagt, ich stelle euch ein 6er Probierpaket direkt mal zusammen. Und wenn dann jemand Lust hat, mal speziell Weine von dort zu probieren, dann machen wir das irgendwie zusammen und dann haben wir noch über den Preis geredet und also ihr kriegt da 6 Flaschen für unter 50 Euro und jetzt hat er gesagt, weißt du was, ich pack noch einen Gutschein von 10 Euro mit drauf und ja, und noch einen Kellnerkorkenzieher und was weiß ich, also der hat richtig gebrannt dafür und dann dachte ich, komm, wir probieren das mal, wir machen das mal zusammen. Und den Kellnerkorkenzieher habe ich übrigens seit 8 Jahren im Gebrauch. Und immer wenn ich eine Flasche Wein aufmache, also das Ding taucht auch richtig was. Jo, und Gutscheincode und so weiter, aber da sage ich am Schluss nochmal was und pack auch alles in die Shownotes. Also das nochmal, ich sag schon mal, Markus, vielen, vielen Dank an dich und das Team von Televino. Ja, und wir haben 2 aus diesem Paket, 2 Weine, es sind insgesamt 6 verschiedene, haben wir heute im Glas und wir fangen heute mal mit dem Weißen an und Arnim, wie war das nochmal mit diesen autochthonen Rebsorten?
Ja? Du kannst immer fragen. Autochthon, ja, vielleicht bedeutet das, dass die Rebsorten dort wachsen, wo sie auch herkommen.
Ja, es halt hat was Authentisches. So kann man sich
danach
vielleicht.
Danach bin ich gegangen.
Ja. Kann man sich vielleicht merken. Und was wir heute haben, ist, die Rebsorte heißt Bellone.
Habe ich noch nie gehört.
Ich auch nicht. Nee. Ich auch nicht. Deswegen, also du hast eben das Glas schon 2-mal in der Hand gehabt und ich habe gesagt, lass stehen. Das war, also wir stoßen jetzt mal an.
Jetzt darf ich.
Also, salute.
Salut.
Jo, wir haben hier, wie gesagt, einen Bellona und die Trauben gibt's nur im Latium und der Wein nennt sich Antium aus 2021 und jetzt mal ein Näschen an, was sagst du?
Ja, Frucht, in jedem Fall fruchtig.
Das ist schon mal gut.
Was ich rieche. Und du?
Ja, irgendwas Exotisches ist auf jeden Fall drin.
Aber jetzt würde ich auch mal gerne trinken, wenn es geht.
Ja, du hältst nicht mehr aus. Ich will auch ein bisschen, ich schwenk mal und guck mal, was die Nase noch so merkt.
Ich trinke.
Ja, Birne auf jeden Fall. Birne, ja, wie gesagt, exotisch, Birne, Apfel, finde ich. So, jetzt trinke ich auch mal einen Schluck. Erzähl du mal gerade was.
Ja, mach mal. Ja, fruchtig auf jeden Fall. Einfach sehr lecker, sehr süffig. Ist auch schon relativ kräftig, glaube ich, wenn ich das so.
Oh, sehr gut, ja. Ja, hat 14 ne? Volumen.
Wow.
Das ist schon für einen Weißwein ist es was und bisschen mineralisch, was natürlich hier von den vulkanischen Böden her, das findet man dann in dem Wein wieder, ein bisschen Würze, eine ganz leichte Salzigkeit schmecke ich raus und wegen seinen 14 Volumen und was er sonst so hergibt, wäre auch wirklich was für kräftige Gerichte in der dunklen Jahreszeit. Also der ist schon mal Bombe, ne? Und wir lieben es ja auch schon mal was Neues auszuprobieren, weil Chianti kennt ja jeder. Ja, und um dann richtig hier in Fahrt zu kommen, nehmen wir gleich mal noch den Roten dazu.
Ne? Viele fragen sich, denn wann fahren sie endlich los? Ja, ja, also ich würde sagen, machen das nochmal. Jetzt rieche ich auch mal ein bisschen. Ebenfalls fruchtig, würde ich sagen.
Ja.
Aber ich nehme noch ein Schlückchen, weil wir wollen ja auf jeden Fall noch nach Rom fahren ein bisschen was vorstellen.
Ja,
probier
ja.
mal.
Ja.
Ja, wir haben hier ein Merlot aus 2020.
Kirsche.
Oh, super.
Ist das so?
Ja, ja. Also schöne, schöne reife Kirschen rieche ich raus. Schöne rote Beeren und eine würzige Note. Und ich finde ihn ziemlich weich am Gaumen, sehr dicht, sehr, aber trotzdem fruchtig, trocken. Und die Würze, die da drin ist, kommt vom Ausbau im Holzfass. Da ist er ein Jahr drin. Und was das Angenehme ist, er hat nicht so viel Säure. Also es, mit 5,4 Gramm ist jetzt nicht so. Also wer nicht so säurebetonte Weine mag, ist bei dem Wein hier auf jeden Fall richtig. Also ein wunderbarer Rotwein, der nicht ganz so schwer ist. Eher fruchtig, weich, ohne wilde Tannine, wie man das von manchen Cabernets kennt, wenn sie noch zu jung sind. Und ja, so ein Merlot ist ja auch eher fruchtig und weich. Also auch sowas ideal jetzt für die dunkle Jahreszeit zum Genießen. Und die Weingüter sind übrigens bei die Weingüter. Ich stell den Wein jetzt rüber. Die Weine sind übrigens beide vom Weingut Casale del Giglio. Und das hört sich doch auch schon mal gut an. So, dein Fazit?
Ja, alles zu sehen. Sind natürlich beide Top-Weine Richtung Weihnachten. Du hast es schon angedeutet. Ja. Zur dunklen Jahreszeit. Absolut coole Weine. Also mir schmecken sie beide, muss ich wirklich sagen.
Jetzt drehen wir das oben, Reisen und Genießen. Genießen hatten wir jetzt. Jetzt geht's zu Reisen. So, und jetzt genug Wein. Der geht jetzt zur Seite. Wasserglas raus. Schauen wir mal, wie lange. Und jetzt geht's in die ewige Stadt Arnhem. Und du hast doch bestimmt wieder einige Fakten für uns. Und fangen wir doch mal mit der Anreise an. Was meinst du?
Ja, bestimmt sind viele schon in Rom gewesen oder einige planen eine Reise nach Rom. Und ja, wir sind ja im Rheinland hier ansässig. Das ist natürlich bis Rom mit dem Auto eine relativ lange Geschichte. Vielleicht verbindet der ein oder andere das auch mit einer Rundreise in Italien. Natürlich kann man auch nach Rom fliegen und es sind drei Flugplätze um die Stadt Rom, wobei die meisten eben den Flughafen Fiumicino anfliegen. Etwa 40 Millionen Passagiere fliegen diesen Flughafen an. Der ist etwa 33 Kilometer entfernt von Rom. Es gibt ums Stadtgebiet herum, jetzt merke ich schon die zwei Weine, ja, ums Stadtgebiet herum gibt es noch zwei andere Flughäfen, die auch genutzt werden, also Ciampino, und wenn ihr dann ein Learjet habt, könnt ihr natürlich auch noch den Flugplatz in Urbe anfahren, aber der erste Flughafen, den ich genannt habe, ist eigentlich der am meisten genutzt wird, was halt sehr, sehr gut ist. Die Verbindung oder der Tourismus wird natürlich über die öffentlichen Verkehrsmittel außerhalb der Stadt bis in die Stadt geführt. Also der Nahverkehr ist extrem gut. Ihr habt Shuttlebusse, ihr könnt euch ein Taxi nehmen und sind dann sehr schnell im Stadtkern von Rom. Also eigentlich eine gute Geschichte, die Stadt zu erreichen. Ihr habt das auch mit Bus und Bahn gemacht. Weißt du das noch, Andi? Oder seid ihr auch geflogen oder wart ihr auf einer Rundreise?
Wir sind hingeflogen. Wir haben das wirklich als Städtetrip auch gemacht und haben dort dann auch wir haben ein Taxi genommen.
Ja, auch eine gute Geschichte.
Taxi ging und es war auch vom Preis her, ich weiß nicht mehr, was es gekostet hat, aber jetzt nicht so, dass man in Ohnmacht fällt. Nee, das war okay und das ging auch, ich glaube, recht zügig, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, halbe Stunde bist du da.
Ja, man freut sich ja dann auch auf die Stadt. Ne? Ja. Dann ist eigentlich die Entfernung nicht ganz so wichtig, aber man kann die Verbindung sehr, sehr gut nutzen.
Okay. Halten wir uns nicht so lange mit dem Transport auf, weil wir wollen möglichst viel sehen und uns auch ein wenig konzentrieren, weil wir hatten schon überlegt, eine Doppelfolge rumzumachen, aber dann haben gesagt, nee, nicht schon wieder. Ja. Also, wir konzentrieren uns heute. Also, Rom.
Ja, die Hauptstadt Italiens, das weiß bestimmt jeder. Und 3000 Jahre Kunstgeschichte, Architektur und Kultur natürlich von Weltrang. Die antiken Ruinen, so wie das Forum Romanum oder das Kolosseum, ist auch sicherlich auch aus den, wenn ihr schon da wart, habt ihr das alles schon gesehen oder aus dem Netz bekannt, Zeugen von der einzigen Macht des Römischen Reiches, ne? Vatikanstadt, Hauptsitz der römisch-katholischen Kirche und überhaupt die Kirchen in Rom. Ich habe mal gelesen, über 1000 Kirchen gibt's in Rom.
Ja, Wahnsinn. Ja.
Ja, ihr habt gerade gesagt, mit dem Flugzeug angereist und ihr habt wo übernachtet, Andi?
Wir haben, weil es einen besonderen Anlass gab, dreimal da. Also beim ersten Mal auf jeden Fall in diesem trendigen Viertel Trastevere übernachtet in einem ehemaligen Kloster. im, wie hieß das, Donna Camilla Savelli, im ehemaligen Kloster Santa Maria de Sette Dolori. Das ist wirklich ein verstecktes Juwel in einer ruhigen Ecke Roms, 5 Minuten von Trastevere entfernt. Und beim zweiten Mal waren wir woanders, was okay war, aber war auch in dort am Rande dieses Viertels, weil von dort kannst du halt einfach wahnsinnig viel gut erreichen. Und was das Thema Unterkünfte in Rom generell angeht, man kann sagen, ziemlich gut. Also jeder findet was für jeden Geldbeutel. Es gibt unzählige Unterkunftsmöglichkeiten in der ewigen Stadt. Von einfachsten Herbergen über Ferienwohnungen mit Selbstversorgung, Luxushotels der höchsten Kategorie und ja, welche Art von Unterkunft in Rom die richtige ist, das überlegt euch vorher, weil es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie wollt ihr die Stadt erkunden. Also wenn das Hotel so im ungefähr im Zentrum liegt oder auch in Trastevere, da seid ihr schon sehr, sehr gut dann auch zu Fuß unterwegs. Und ja, also wenn ihr mich fragt, geht in dieses Viertel, weil das ist flippig, trendig. Das war vor Jahrhunderten die Heimat der Arbeiterklasse. Es gibt wahnsinnig urige Trattorien, Bars, Läden mit Kunsthandwerk, Anlaufpunkte, verschiedene Piazzas. Heißt das so? Plural?
Piazzen.
Piazzi? keine Ahnung. Mit einer sehenswerten Kirche dort auch, prachtvolle Mosaiken, vergoldete Decken. Ja, also das von mir der Tipp, wenn es drum geht, was gibt's an Übernachtungsmöglichkeiten, alles und wohin, dann geht in dieses Künstlerviertel Trastevere. Ja.
Ja? Das ist was für dich, ne?
Das ist was für mich, ja.
Trendiges Viertel, ne?
Ja, also urig, würde ich eher sagen. Also das Trendige ist es jetzt nicht so, was mich da reizt, sondern man hat halt einfach einen Mix von ganz vielen Dingen und es ist halt doch immer noch sehr ursprünglich. Und vor allen Dingen auch, was das Essen angeht, was mir ja sehr wichtig ist.
Ganz überraschend.
Ja, und ja, also und was macht Rom jetzt so insgesamt so besonders, auch für dich, Arne?
Ja, Rom hat ja eine riesig lange Geschichte. Also von daher hat sich dort einiges zugetragen und etliche Bauwerke, auch alte Bauwerke, sind halt bis heute erhalten geblieben. Und Sehenswertes in Rom gibt's quasi an jeder Ecke und sind im ausreichenden Maße zu sehen und zu entdecken. Also ja, man wird kein Fleckchen in Rom finden, wo man nicht irgendwie was anschauen kann.
Genau, und vor allen Dingen, es gibt wirklich in dieser Weltstadt nicht nur Historisches zu bewundern, wobei du wirklich an jeder Ecke irgendwas Historisches siehst. Und das müssen nicht immer diese Riesenbauten sein, sondern auch viele kleine versteckte Sachen, wo du einfach diese Jahrtausende alte Geschichte live miterlebst und auch fühlen kannst. Aber es macht halt auch der Mix jede Menge Einkaufs- und Genussmöglichkeiten und es macht einfach viel Laune, viele besondere Geschäfte und wie gesagt, vor allen Dingen ist überall Geschichte, wo man ist und das finde ich das Faszinierende.
Ja, es ist halt unheimlich viel zu sehen und muss man sich überlegen, erkunde ich diese Sehenswürdigkeiten, ja, nehme ich mir öffentliche Verkehrsmittel, mache ich es zu Fuß, du hast es gerade angedeutet, nehme ich mir einen Guide, mache ich es mit dem Fahrrad. Tatsache ist, es gibt unheimlich viel zu sehen in Rom und dann macht es wahrscheinlich auch mal Sinn, mal einen Bus zu nehmen und man hat die Chance dort auch Fahrscheine zu erwerben, die gar nicht so teuer sind. Also ich erinnere mich daran, dass zu meiner Zeit so ein Fahrschein mal 1,50 Euro gekostet hat.
Wann war das?
2014, 2013, okay. Ich weiß es gar nicht. Mag natürlich sein, dass es jetzt ein bisschen teurer ist. Damals hat der 100 Minuten lang Gültigkeit besessen und dort kommt man eigentlich relativ gut von A nach B. Ja, Tagestickets, mehr Tagestickets oder Wochentickets sind natürlich auch erhältlich und die kauft man dort bei, ja, konzessionierten Händlern an Kiosken in der Nähe der Haltestellen. Völlig unkompliziert und total leicht zu besorgen.
Ah, okay, weil wir haben alles zu Fuß gemacht.
Kann ich mir nur hast ja auch längere Beine als ich.
Ja, musst du schnellere Schritte machen, dann geht das.
Ja, man weiß schon abends, was man getan hat, ja, wenn man zu Fuß unterwegs
auf
war.
Auf jeden Fall. Ja, also das U-Bahn-Netz in Rom ist auch relativ klein und übersichtlich gemessen an anderen Städten, wie jetzt Barcelona, Madrid oder was fällt mir noch ein, Paris. Es gibt ja auch die U-Bahn-Stationen sind natürlich nicht so, wie sie in anderen Städten, die ich gerade genannt habe, sind. Das sind ja auch, zum Teil sind das ja auch Kunstwerke, wenn ich an die Metro in Paris denke. Man erkennt es an einem großen weißen M auf großem rotem Grund. Und warum gibt's denn hier nicht dieses U-Bahn-Netz wie in anderen Städten?
Das wollte ich dich gerade fragen, weil du hast gerade die Städte genannt, wo das U-Bahn-Netz natürlich eine sehr, sehr gute Rolle spielt, weil man die Sehenswürdigkeiten relativ schnell erreichen kann. Aber das kann man dort natürlich auch. Aber
ich habe mal einen Römer gefragt und der sagt, wenn man in Rom ein U-Bahn-Netz bauen müsste oder wollte oder würde, müsste man praktisch das Erdreich mit dem Kaffeelöffel abschaben.
Aber man immer was finden kann.
Ja, weil das haben die wohl auch mal gemacht. Also nicht mehr das mit dem Kaffeelöffel, sondern haben darüber nachgedacht, das U-Bahn-Netz auszuweiten. Aber da ist so viel Historie, da gab es dann sofort, hier dürft ihr nicht weiter buddeln, weil wir haben wieder was entdeckt. Ja. Und deswegen gibt's das nicht in Rom. Aber es liegt auch alles so beieinander, dass man es auch ziemlich gut zusammen machen kann oder also zu Fuß machen kann. Mhm. Oder man nimmt halt Hop-on, Hop-off-Busse oder nutzt das Verkehrsnetz oder macht's wie die Römer, weil wenn man mutig ist. ja, aber würde ich vielleicht von abraten, weil die Römer selbst, die fahren eigentlich also so viele Vespen. Oder so kleine Fiats oder sowas wie dort, dieses Wuselige auf den Straßen habe ich noch nirgends gesehen.
Ja, Kreisverkehre mit 5, 6 Spuren natürlich mitten in der Stadt. Ich habe ja selber so eine Vespa und es ist wesentlich angenehmer, hier mit der Vespa zu fahren, als glaube ich da. Ich habe es natürlich da nicht ausprobiert, aber da geht's natürlich mit der Vespa durch die Autoschlangen durch, um halt schnell ans Ziel zu kommen und aus meiner Sicht auch nicht ganz ungefährlich. Ja, wir haben seinerzeit auch was zu Fuß gemacht, aber wir hatten auch mal ein Bike mit einem Guide und haben uns an einem Tag sehr, sehr viel angucken können. Und wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, ist es natürlich von den Entfernungen sind noch besser zu überbrücken und man kann sehr, sehr viel sehen. Kirchen, Brunnen, Piazzen, Museen, alles findet man, wie ich gerade schon gesagt habe, an jeder Ecke. Und an jeder Ecke denkt man oder gibt die Stadt einem das Gefühl, Geschichte eben live zu erleben. Würdest du sagen, Andi, wie viele Tage würdest du sagen? Ich stelle die Frage eigentlich immer bei diesen Städtetrips. Also, wie lange wart ihr da? Mehrere Tage, eine Woche, mehrere Wochen?
Also wir waren 4 volle Tage da. Also wir kamen abends sehr spät an, waren dann, weiß ich nicht mehr genau, um 10:30 abends im Hotel. Nee, so spät war es nicht, 9, aber auf jeden Fall der Tag war durch. Dann hatten wir 4 volle Tage und sind am 5. wieder zurück. Und das würde ich auch jedem empfehlen, so wenn er nur einen Städtetrip macht, das so zu machen, weil ihr hetzt sonst nur durch. Und das soll es ja dann auch nicht sein, weil ihr braucht hier Zeit, es gibt viel zu sehen. Und da ich schon 3-mal dort war, seht ihr, also ich habe dann nicht wieder Repeat gemacht und alles wiederholt, sondern es
immer
gibt halt
Neues angeschaut. Ja, ne?
Also natürlich gibt's so Klassiker wie Pantheon, da muss ich immer hin, weil das so mit das liebste Gebäude von mir ist. In Rom kommen wir später noch drauf. Aber ich würde sagen, 4 volle Tage würde ich doch empfehlen. Und entscheidet selbst, ob ihr es auf eigene Faust machen wollt oder geführt. Ich mache sowas lieber selbst. Man ist frei, man kann nach Lust und Laune mal sagen, ich trinke jetzt mal hier einen Cappuccino oder einen Espresso. Übrigens für die Hälfte von dem, was es hier kostet, wenn überhaupt.
Und doppelt so lecker wahrscheinlich.
Doppelt so lecker, genau. Und macht euch einen Plan, aber einen groben. Ballert ihn euch nicht zu voll, so dass ihr durchhetzt, weil ihr werdet euren Zeitplan, wenn ihr alles vollpackt, nicht halten können. Plant euch die Highlights an pro Tag, ein pro Tag, vielleicht 2. Und guckt, wo die liegen und plant so eure Tage. Und dann könnt ihr im Grunde alles zu Fuß ansteuern.
Hast du eine Top 5? Ist schwer bei Rom, ne?
So spontan. Also klar, Petersdom und Petersplatz. Allein schon deswegen, selbst wenn man nicht dort ist, man sieht ihn von überall fast. Ist fast so ein bisschen wie der Eiffelturm in Paris, weil das ist ja auch, man sagt ja, Rom wurde auf 7 Hügeln erbaut und das heißt, es geht schon mal hoch und runter und da kann es schon mal sein, wenn dein Blick schweifen lässt, da hinten ist der Petersdom wieder. Auf jeden Fall, klar, was ganz Zentrales und optisch auch Dominierendes. Schon erwähnt, Pantheon, das Forum Romanum natürlich, anschließend daran das Kolosseum. Und ja, und ich sag's mal, wie es die Römer nennen, die Schreibmaschine. Und schon mal gehört?
Ein großes Denkmal. Nee, ein großes Gebäude.
Ja, das ist so.
Wir sind
ist
auch
so
vorbeigegangen.
Ein weißes, eigentlich fast so dominant wie das, wie der Petersdom, ist ein Denkmal gewidmet Vittorio Emanuele II. Und ich kann das so gut aussprechen, weil den gibt's nicht nur in Rom, den gibt's also an vielen Ecken, den habe ich schon überall irgendwo. Der scheint doch sehr, sehr viel für Italien gemacht zu haben und allein schon die Größe dieses Dings, sehr beeindruckend. Wir waren auch hochgefahren, das ist ganz okay, weil du guckst von oben dann praktisch aufs Forum Romanum drauf, superklasse. Ja, das wären so meine Highlights, ja.
Ja, das sind wirkliche Highlights. Ja, das ja. Kann man so sagen. Du hast gerade gesagt Kolosseum.
Ja.
Das haben wir uns natürlich auch angeschaut. Man sagt, solange das Kolosseum steht, wird Rom stehen. Solange Rom steht, wird die Welt bestehen.
Ah, okay.
Und das zeigt natürlich, was, ja, was für einen Eindruck dieses Amphitheater Kolosseum in Rom macht und, ja, auch so ein bisschen die Stadt beherrscht. Man muss schon sagen, wenn man in Rom ist, muss man das Kolosseum in jedem Fall gesehen haben und ist vor kurzem wieder als ja eines der 7 Weltwunder wieder ausgewählt worden. Also von daher unbedingt hin.
Ja, absolut. Und ja, 105 Jahre Bauzeit, das muss man sich mal überlegen.
Aber zu welcher Zeit, ne?
Ja. Dann letztendlich viergeschossig und den Namen bekam das Bauwerk durch eine übergroße Statue von Nero, also kolossal des Nero, daher kommt das. Und warst du drin, Arnim?
Nee, wir waren nicht drin. Wart ihr drin?
Ja, beim zweiten Mal. Beim zweiten Mal waren wir drin, weil beim ersten Mal war so eine Schlange. Und
das war genau unser Problem.
Also ja.
Wir hatten leider keine Zeit dafür.
Und wir hatten das auch als Tipp, bucht online und fallt nicht auf Gaukler rein, weil da laufen jede Menge rundherum, die sagen, hier ganz günstig rein und hier Fastlane und wir schmuggeln euch an allen vorbei und ich glaube, ihr seid nachher nicht drin, aber der hat sein Geld und der ist weg. Also bucht vorher Tickets online. Ihr müsst das nicht unbedingt zu Hause schon ein halbes Jahr im Voraus machen, aber ich glaube, wir hatten es an Tag 1 für Tag 3 dort gemacht. Aber wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, sagt nicht, Andi hat gesagt. dann bucht's doch vielleicht lieber von zu Hause so 1-2 Wochen vorher. Sehr viele Touristen in dem Kolosseum,
sehenswertes
Museum.
Auch
ja, Wahnsinn.
Ohne Ende. Ne?
Ja, und ihr, also falls ihr noch eine zusätzliche Speicherkarte fürs Handy drüber nachdenkt, von wegen Fotografieren, wenn ihr nach Rom wollt, checkt den Speicher, weil der kann schnell überlaufen.
Ja, das ist natürlich mal ein richtig guter Hinweis, ja. Also wer nach Rom fährt, der muss in jedem Fall da gut ausgerüstet sein. Also die Kamera, die glüht. Also man hat so viele Gebäude und so viele Eindrücke, die man festhalten will. Also ich weiß nicht, wie viele Fotos in Rom geschossen werden auf täglicher Basis, aber das ist echt der Hammer. Ne?
Ja, das wird besonders spannend hier an dieser Stelle. Hinweis auf unseren Facebook-Account. Ich habe schon mal die Bilder durchgeguckt und dachte, boah, jetzt sollst du aus den ganzen Bildern nur 20 aussuchen. Das wird spannend und die von Arnim kommen ja auch noch dabei. Also das fällt wirklich schwer hier, weil die sind alle umwerfend. Es hat richtig Spaß gemacht, diese Bilder mal nochmal anzusehen auch.
Ja, wir haben gerade als zweites Highlight das Forum Romanum erwähnt. Ist das älteste Forum in Rom und dort wurde früher Politik gemacht. So kann man das im Prinzip sagen. Wir sind da mit so einem kleinen Berg mit dem Rad hochgefahren, hatten einen wunderschönen Blick von oben auf diese ehemalige Machtzentrale. Ja, das sind so grob gepflasterte Wege und das ist nicht weit weg vom Kolosseum. Das kann man also gut auch zu Fuß erreichen. Ich denke, das habt ihr auch gemacht. Seid ihr da zu Fuß hingegangen? Weißt du das
noch?
Ja, auf jeden Fall. Ne? Und man kann durch wunderschöne Gärten, natürliche Gärten dort gehen und eine tolle Stätte anzuschauen. Und wenn man überlegt, dass früher in diesem, sieht natürlich jetzt ein bisschen älter aus, ja, aber dass da früher Politik gemacht wurde, also wirklich super schön anzuschauen.
Ja, und auch monumental. Also du kannst dort so die Geschichte in dich aufsaugen. Du kannst ja auch reingehen, also siehst sehr viel von außen, kannst auch reingehen und dann mal die Augen schließen. Und da siehst, also ich habe das vor mir gesehen, wie das damals wohl dort war. Das ist einfach zu der damaligen Zeit so groß gewesen alles. Also das, ich frage mich auch immer, wie haben die das gebaut? Auch so Aquädukte oder so. Die waren schon architektonisch ziemlich gut drauf, die Römer.
Ja, und wir haben gerade von dem Weg gesprochen. Der Weg führt natürlich genau zum Kolosseum hin. Und ja, da waren früher halt die Gladiatorenkämpfe, die da ausgefochten wurden. Sicherlich nicht das tollste Kapitel, aber so dazu wurde eben ja, das Kolosseum genutzt.
Mir fällt gerade noch ein, auf dem Weg gibt's auch so, oder war zumindest bei uns so, aber ich glaube, das war dauerhaft angebracht, so die Entwicklungsschritte des Römischen Reiches.
Genau, die haben wir auch gesehen.
Da war ich ja von den Socken. Weil man hat das in dieser Dimension, ich hatte das so, ich war, also Geschichte war ich gut. Arne war ja mehr so der Erdkundemensch.
Oder
aber ich war Geschichte-Leistungskurs, ne? Mit einer 13.
Wow.
Abitur. Ja, also, und dann hat mich das natürlich wahnsinnig interessiert, aber dass es so groß war und auch die Schritte, die habe ich nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Das ist sehr beeindruckend.
Bis auf dieses kleine gallische Dorf, ne? Das war so immer wieder verteidigt.
Das haben die da aber weggelassen, ne? So, das erwähnt man dann nicht.
Ja, vielleicht noch eine kleine Anekdote. Andi hat gerade gesagt, 13 Punkte, Geschichte, Leistungskurs. Ich bin ja so im Sportbereich etwas mehr beheimatet, ja. Wir haben unseren großen Fußballer Rudi Völler gehabt, der bei AS Rom gespielt hat. Und ja, der kam dann morgens mal runter und wollte zum Training fahren und sein Auto war weg. Ja, und dann hat er halt gesagt, was mache ich jetzt? Ja, muss ich halt im Taxi zum Training, und hat er natürlich dementsprechend gemeldet. Ja, und die Leute, die ihm halt das Auto gestohlen haben, haben also dann festgestellt, dass das Auto von Rudi Völler ist, haben es also frisch gewaschen und an zwei Tagen danach wieder vor seine Tür gestellt, haben Scusi dran geschrieben, und das finde ich eine super Anekdote, also total klasse.
Es gibt nur einen Rudi Völler.
Ja, genau.
Ja, Wahnsinn.
Das noch am
Rande. Ja,
und
habe ich auch noch nicht. Das ist ja lustig. Ja.
Kapitol hattest du, glaube ich, auch noch genannt, oder?
Ja, ist so. Genannt, lag so auf dem Weg, ne? Also auf irgendeinem. Ja, Kapitol, seine Paläste, das ist so auf dem kleinsten Hügel von den 7 klassischen Hügeln von Rom errichtet. Und auf der Piazza de Campidoglio befinden sich die 3 Kapitolspaläste von Rom. Und vor Kopf steht das Rathaus, der Senatorenpalast, links davon. Und das als Tipp für euch, weil das ist nicht so leicht zu sehen wie der Petersdom und das Kolosseum. Links davon führt ein kleiner Weg Richtung Forum Romanum, vorbei an einer Säule, auf deren Spitze sich die Statue der säugenden kapitolinischen Wölfin mit Romulus und Remus befindet. Ja, das habe ich abgelesen. Auf jeden Fall mit sehr viel Symbolkraft diese Statue, und ihr habt auch von hier einen sensationellen Blick auf die Zeitgeschichte Roms.
Ja, man sagt ja, 753, Rom schlüpft aus dem Ei.
Was ist das jetzt?
Noch nie gehört?
Noch nie gehört.
Ja, das sagt man, dass eben Rom 753 vor Christus gegründet wurde.
Nie gehört.
Ja, weil du gerade Romulus und Remus gesagt hast. Und das habe ich mir aus meinem Schulunterricht gemerkt.
Oh, kam in Erdkunde.
Eher Geschichte,
Erdkunde. Ja, da war ich krank. War ich krank. Ich war nur einmal krank, und das war an dem Tag. Wenn meine Lehrer hören, die schreiben direkt, stimmt nicht.
Hatte ich vielleicht 13 Punkte und nicht du. Mein Gott. Habe ich mir irgendwann gemerkt, also von daher. Ja, und wir haben gerade die monumentalen Bauwerke angesprochen, und in dem Zusammenhang müssen wir natürlich auch Vatikanstadt und den Petersdom nennen. Ja, das ist ein Ziel, was man unbedingt in Rom anlaufen, anfahren, angehen muss. Also ein
absolut
ein gigantisches Bauwerk, und die Tatsache, dass eben dieser, ich glaube, es ist der kleinste Staat der Welt, aber das weiß ich gar nicht genau. Gibt es noch einen kleineren? Ich meine, es ist der kleinste Staat der Welt. Der Vatikanstaat eben, dass man da dieses Gebäude natürlich mit jährlich Millionen von Pilgern und Touristen besuchen kann, und eben dem Papst oder dem Kirchenvorstand sehr nahe zu sein. Naja, muss man unbedingt den Petersdom besuchen. Ganz witzige Geschichte. Neben dem Petersdom ist so ein kleines Postamt vom Vatikanstaat, und man hat dort die Möglichkeit, eben Postkarten zu schreiben, und wir haben das auch gemacht. Wir haben uns selber eine geschrieben und und haben dann halt so eine spezielle Briefmarke gemacht, die draufgeklebt, die hängt auch noch, die Karte bei uns an der Pinnwand, finde ich ganz witzig. Neben mir stand so eine asiatische Dame, die auch eine Karte geschrieben hat mit diesen asiatischen Schriftzeichen. Und ich weiß nicht mehr, ob von links nach rechts oder von oben nach unten oder keine Ahnung. Aber ich habe es halt nicht hinbekommen, sie anzusprechen, dass sie mir eben diese Postkarte beschreibt. Aber dieses Schriftzeichen, das war irgendwie total klasse. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis zum Petersdom. Ja, ihr müsst natürlich wissen, dass gerade um diese Osterzeit, dass es da dermaßen voll wird, dass man ja auch lange Schlangen am Petersdom und drumherum natürlich in Kauf nehmen muss. Also ich würde jetzt persönlich nicht Ostern dorthin fahren, aber für Leute, die das natürlich mögen und das ist ein absolutes Muss zu dieser Zeit.
Ja, auch Glaubenshintergrund ist klar.
Absolut, das meinte ich ja damit.
Ne? Auch eine Pilgerstätte.
Ja. Ganz denkt klar. Bitte daran, wenn ihr in den Petersdom reingeht, da wird er kontrolliert und dann müsst ihr eben auch eure Hosenbeine bedecken und eine lange Hose anziehen.
Ja, und noch, was ich noch, ich habe wieder auch so ein klein bisschen recherchiert, 0,44 Quadratkilometer und gerade mal 1000 Einwohner, wenn überhaupt, hat der Vatikanstaat.
Und 800 oder sind bei der Schweizer Garde wahrscheinlich.
Das kann gut sein. Das kann gut sein. Ja, also die Kuppel ist wirklich sowas von beeindruckend. Die hat 42 Meter Durchmesser. Ist heute noch eine der größten weltweit und auch hier wieder 116 Jahre Bauzeit. Das ganze, ja, wie sagt man, Gebäudekomplex, 218 Meter lang, mit der Kuppel, 138 Meter hoch und sehr beeindruckend für mich. Michelangelo himself übernahm ab dem Jahr 1564 so die bauliche und architektonische Leitung für den Petersdom.
Das habe ich nicht gewusst. Ja,
also wie ihr seht, wir erzählen nicht nur vom Erlebten, sondern wir recherchieren natürlich auch für euch ein bisschen.
Kommt man so rein? Also wir waren ja auch drin, ich weiß es, aber ich frage dich trotzdem.
Ich glaube ja. Ja. Weißt du es noch mit Sicherheit?
Ja, wir sind kostenlos, haben wir den Petersdom besuchen können, ja.
Ah, vielleicht verwechsel ich das mit Sixtinischer Kapelle, das kann sein. Da sage ich gleich noch was zu. ja. Okay, aber es ist, dann, ich glaube, 45 barocke Altäre, es gibt Papstgrabmäler, Berninis beeindruckendes Bronzebaldachin. Das ist wirklich sowas von beeindruckend. Das muss man mal gesehen haben. Heilige Reliquien, klar, große Statuen und 800 Säulen aus Carrara-Marmor. So, und jetzt kommt's, Arnim, zeige ich dir nachher mal. 6 Meter von hier liegt ein Originalstück Carrara-Marmor, jetzt nicht aus dem Petersdom. Also ich war ja jetzt nicht mit Hammer
und mitgenommen.
nee, wir waren tatsächlich, als wir dort waren, mit dem Auto hochgefahren in die Steinbrüche und haben uns zur Erinnerung ein echtes kleines Stück Carrara-Marmor mitgenommen.
Ja, oh, das beeindruckt mich.
Jetzt guckst du, ne?
Ja, da guck ich.
Ja. Und ja gut, du kannst mit dem Fahrstuhl kannst du zu einer Außenplattform zur Kuppel hochfahren. Und das kostet, das weiß ich noch ganz sicher. Und es lohnt sich aber, weil wenn du da oben stehst und guckst auf den Petersplatz und Richtung Engelsburg, das ist sehr, sehr, sehr beeindruckend. Was ich mit meinen 2 Metern noch in Erinnerung habe.
Hast nicht reingepasst?
Na, es wurde oben dann, du läufst praktisch so an dieser Kuppel, praktisch etwas rund entlang.
Okay.
Und es wurde dann ein bisschen eng bei mir an der einen oder anderen Stelle. Es ist etwas abenteuerlich. Also ihr geht da jetzt nicht auf einem sehr breiten Gang hoch, sondern es ist ein bisschen spannend. Aber jetzt nicht gefährlich oder sonst irgendwas. Ja, ja. Aber das habe ich noch in Erinnerung, dass ich gedacht habe, oh, hier muss ich jetzt gerade ein bisschen aufpassen. Ja.
Ich könnte so da durchlaufen.
Du könntest so da von der Größe her, ja.
Vielen Dank an der Stelle.
Ja, und in der Vatikanstadt befinden sich außer dem Petersdom auch noch natürlich Petersplatz und Papstpalast, eigener Radiosender, Radio Vatikan.
Wo die besten Hits der 80er, 90er und das Beste von heute geschickt werden. Ja, wahrscheinlich nur Beiträge aus dem Vatikan, denke ich. Ja, das wird auch so sein.
Ja. Und Sixtinische Kapelle ist dort, Vatikanische Gärten, Vatikanisches Museum und die Kasernen natürlich der eigenen Vatikan-Polizei und Schutztruppe, die Schweizer Garde. Seit 1506 ist die für die Sicherheit des Papstes zuständig, kontrolliert zusätzlich und bewacht natürlich die Vatikanstadt. Und wenn man vor dem Peters Dom steht und schaut nach links, dann sieht man die dann auch dort, da ist so Ein- und Ausfahrt.
Genau, Wachablösung ist ganz gut anzugucken.
Genau.
Also die sehen auch so ein bisschen lustig aus, finde ich. Also diese Uniform, die die da tragen, hoffentlich mache ich mir jetzt keine Feinde, aber...
Doch, hast du gerade.
Ja, wirklich? Findest du nicht, dass die lustig aussehen?
Ja, wenn man die in England vom Buckingham Palace mit ihrem Felshütchen da sieht und so... Wenn man die lustig findet, dann findet man die hier auch lustig. Da gebe ich dir recht.
Okay. Ja. Okay. Eigenen Bahnhof haben die, glaube ich, auch noch da.
Ja, ne? Uneigener Helikopter-Landeplatz für den eigenen Helikopter natürlich. Ja, wie sich das gehört.
Ja, wenn man auf dem Platz steht und Blick auf den Petersdom hat, dann sieht man zu beiden Seiten oder quasi so halbrund diese ganzen Säulen. Ne?
Genau. Das ist, glaub ich, auch noch vier mal. In der Reihe, also ja. Hintereinander.
Ja.
Und es gibt eine Stelle auf dem Petersplatz, wenn ihr euch dort hinstellt, die ist auch gekennzeichnet, dann seht ihr von dieser Stelle nur die vordere Säule. Aha. Ich habe natürlich diese Stelle gesucht, weil ich habe das dann gelesen im Reiseführer. Wo ist die?
Gefunden?
Das, ja, klar.
Und ja, ist wirklich so?
Ja, ja, ist wirklich so. Ja,
ganz toll.
Also das ist wirklich, dass die Säulen, die zweite, dritte, vierte Säule jeweils verschwindet hinten dran. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend.
Ja. Jetzt haben wir viel über den Petersdom geredet. Da wohnt natürlich der Papst. Ja? Ja. Und da habe ich mal eben mal kurz mal drei Fragen, mein Lieber. Du führst mich ja immer mit dem Wein aufs Glatteis und jetzt mache ich das mal.
War klar.
Also ich würde mal gerne von dir wissen, wie heißt der aktuelle Papst? Das ist sicherlich einfach.
Franziskus.
Ja.
Ja.
Genau. Ich würde gerne wissen, wie viele Päpste gab es denn bisher?
Oh. So, wie lange habt ihr Zeit? Ich nehme mal gerade so durchschnittliche...
Nein, du liest nicht nach.
Nee, kein Googeln. Durchschnittliche Amtszeit und der erste Papst war doch Petrus dann, ne? Sozusagen.
Jetzt kommst du gleich wieder mit einer Gegenfrage. Ich stelle die Fragen. Achso,
okay. keine Ahnung. Ich
Johannes war es. Der 21 Päpste hießen Johannes.
Ach so, hast du nicht gerade gefragt, wie viele Päpste es gab?
Habe ich nicht gefragt, wie viele Päpste? Ja.
Nee, du hast mich gefragt, wie viele Päpste gab es.
Ja, jetzt sind wir wieder durcheinander. Kommt, ja. Liegt wahrscheinlich an dem Wein.
Ja.
Der häufigste Name ist halt Johannes.
Ach so, ja, okay.
Habe ich das gerade falsch gesagt?
Ich glaube, ja.
Macht nichts. Ja. Gab es denn...
Also Arnim trinkt nur Wasser seit einer halben Stunde. Ich bezeuge es.
Ja. Ja, und was ganz interessant ist...
Moment, wir haben die Frage noch nicht beantwortet, wie viele Päpste es denn gab. Ich war jetzt nämlich am Hochrechnen so und ich hätte gesagt irgendwas über 200.
Ja, stimmt auch, 266 Päpste gab es bis jetzt, hast du gut
gelernt. Guck mal.
Sind natürlich ganz viele Päpste, die eine sehr lange Amtszeit haben. Ich glaube, der jetzige ist auch schon relativ lange da, aber es gab zum Beispiel auch mal einen Papst, Stefan, der war nur 4 Tage im Amt. Also von daher kann man da gar nicht so sagen, die... haben das alle 10 oder 15 oder 20 Jahre. Ne?
Und ich weiß noch, Johannes Paul I. war auch nicht lange. Johannes Paul II. War der Karel Wojtyla. Und da war vorher einer gewählt worden und Johannes Paul I. Und der war, ich glaube, nur eine Woche.
So, ihr merkt jetzt aber, dass er den Spieß wieder umdreht. Ne? Gut.
Der guckt jetzt so, wie, der weiß ja wirklich was. Also das war aber jetzt wirklich, ist mir gerade eingefallen.
Kann jeder Papst werden?
Nee, jeder nicht. Aber
Also jeder, der getauft, geweiht und der römisch-katholischen Kirche angehört, der kann Papst werden.
Ja.
Ich also nicht.
Okay, weil?
Das sage ich nicht. Okay. Jetzt aber mal vom Papst weg und da haben wir uns, glaube ich, auch ein bisschen verhaspelt, aber ist gar nicht schlimm.
Egal,
ich finde es witzig.
Ja. Okay. Ach, Sixtinische Kapelle. Wenn ihr dort hingehen wollt, also die ist natürlich toll anzusehen. Ihr geht dann, wenn ihr vorm Petersdom steht, Richtung, also Petersplatz, geht ihr rechts rum, lauft praktisch um die Vatikanstadt herum und dann ist dann hinten der Eingang zur Sixtinischen Kapelle. Erster Tipp, kauft bloß kein Ticket an dem Tag, sondern bucht vor. Nicht bei Gauklern, sonst da braucht ihr wirklich dann den Schnellzugang, sonst steht ihr in einer hunderte Meter langen Schlange und es war nicht Ostern. Also ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt, weil die dort wirklich Massen durchschleusen und ich kam mir vor wie ein Ravioli auf dem Weg in die Dose, ganz ehrlich. Also wenn du da mal irgendwo stehen wolltest und in Ruhe mal Gemälde oder sowas,
das ging
also ich fand das, boah, ich hab, ey, das ist doch nicht schön hier. Mhm. Und dann denkst du, wann kommt jetzt endlich die Sixtinische Kapelle? Wann kommt jetzt endlich die Sixtinische Kapelle? Dann kommst du rein. Die ist erstmal, ich fand sie kleiner, als ich sie mir vorgestellt habe.
Ja.
Aber heißt ja auch Kapelle und nicht Kirche. Ne? Mhm. Und dann stehen da auch überall Ordnungskräfte, die sagen, bitte gehen Sie weiter, please, please, prego, bitte gehen Sie weiter. Und ehrlich gesagt, ich fand das, die ist traumhaft. Also auch der Weg dorthin ist traumhaft. Mhm. Aber die Hälfte der Menschen, vielleicht haben sie jetzt im Zuge Corona das reduziert, aber die Hälfte der Menschen hätte es auch getan. Und dann hast du auch mal Zeit, dir alles in Ruhe anzusehen. Mhm. Also ich weiß nicht, ob es immer so ist, aber als ich dort war, war es so und ich fand es jetzt nicht so.
Ja. Ja, also da ein bisschen ausruhen. Vielleicht in einem Café oder in einer Bar.
Unbedingt, denke, unbedingt.
Ein Besuch in Rom, Cafés oder Bars ist, denke ich, auch ein absolutes Muss.
Ja, ja,
ja. Die Italiener trinken halt ja viel Kaffee, du glaube ich auch. Von daher.
Ich trinke in Italien mehr Kaffee wie zu Hause, weil also so viel Kaffee vertrage ich zu Hause irgendwie nicht, aber dort trinke ich Espresso und alles tutto bene.
Ja, wahrscheinlich auch so einen kleinen Espresso im Stehen.
Genau.
Ja, für wenig Geld.
Ja.
Kleines Küchlein dabei, bisschen Gebäck dabei, ne, und dann
kann man, ja.
Ah, guck mal, jetzt kriegt er wieder bessere Laune, hat sich gerade durch die Sixtinische Kapelle gezwängt und jetzt sind wir schon wieder bei etwas.
Ja, und ganz ehrlich, weil das so eben ist, haben wir uns vor ein paar Jahren auch wirklich mal nach langer Überlegung, und ihr redet jetzt nicht von Wochen, dazu entschieden, auch selbst mal so einen Siebträger zu kaufen. Und also wenn bei uns der Fernseher kaputt geht und der Siebträger gleichzeitig, gibt's halt kein Fernsehen.
Ja, also Wahnsinn. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ja. Wir waren auch schon ein paar Mal auch woanders in Italien unterwegs, unter anderem auch mit Italienern zusammen. Und ja, der, Andi, du kennst ihn auch? Cosimo?
Ja, Cosi.
Der natürlich jede Espresso-Bude anläuft und anfährt.
Kleiner Hinweis noch, wenn ihr wirklich was Lustiges hören wollt, dann hört euch mal nochmal Norderney an mit den Strandkörben.
Ach ja, mit den Sandkörben.
Das waren, ne? Sandkörbe, genau. Und Strandkörbe.
Und der nutzt wirklich jede kleine Bar.
Hallo, Cosi!
Ich weiß, er hört das auch. Ja. Ja, weiter geht's, Andi. Haben wir noch mehr?
Ja, jede Menge,
Menge. Oder sind wir schon fertig in Rom?
Nö, aber was fällt mir gerade so ein? Spanische Trippe, ja.
Ja, da muss man auch unbedingt hin,
ja.
Die Spanische Trippe. Ist ein beliebter Treffpunkt der Römer und natürlich auch aller Touristen. Ja, ganz viele Cafés drumherum. Ich erinnere mich an eine Eisdiele, die uns empfohlen wurde, die Schokoladeneis hatte. Da sah fast aus wie Cola, also kohlrabenschwarzes Eis. Ach, sowas von lecker. Ja, ja, die Spanische Treppe ist einfach auch sehr schön anzusehen, gebaut mit weißem Marmor.
Ja.
Und abends wandelt sich der ganze Ort um die Spanische Treppe, um das ganze Viertel, ja, in eine farbenfrohe Vielfalt. Und wenn man milde Temperaturen hat, ist es ja ein absolutes Highlight, die Spanische Treppe also anzuschauen.
Ja, ihr werdet es auch nicht schaffen, dort Fotos zu machen, wo nur ihr drauf seid.
Genau das wollte ich gerade sagen, weil das Problem hatten wir nämlich auch. Ne?
Ja, aber es gibt ja diesen Porträtmod, glaube ich, wo man vorne scharf, hinten unscharf. Nee, da siehst du ja die Treppe, die ist auch wieder doof. Wieder,
ne? Ja, genau. Die Treppe rundrum, Luxusgeschäfte aller Modedesigner, alle Szene-Cafés. Angeblich soll ja Goethe schon seinen Kaffee getrunken haben, der jetzt er natürlich nicht getroffen. Also von daher, das hat man sich eben angelesen und ja, der soll da auch gewohnt haben, ein paar Häuser weiter entfernt. Haus habe ich aber selber nicht gesehen. Ihr?
Nee.
Du hast gesehen? Auch nicht, ne?
Ich wusste das auch nicht, aber deswegen nochmal ein
interessanter Hinweis. Ja. Ja, und die Preise natürlich in diesen Vierteln
ja
genauso hochpreisig wie alles andere. Also deshalb Andis Tipp immer vielleicht woanders was trinken und wo die Einheimischen hingehen. Das ist also
Spanische Treppe. Warum heißt die Spanische Treppe? Du weißt das so.
Ja, also die Treppe, die wurde von Franzosen in Auftrag gegeben, ist natürlich in Rom in Italien und heißt deswegen Spanische Treppe, weil sie zu den Füßen der spanischen Botschaft liegt.
Aha.
Deswegen.
Im Auftrag von einem Franzosen?
Genau.
Ah, okay.
Jetzt bist du schlauer.
Ja, jetzt bin ich schlauer. Okay. Ja, wieder was gelernt
hier. Ja, und was ich gesagt habe, in den Sommermonaten, wie gesagt, ein Foto hinzukriegen, wo man alleine ist, ist von morgens bis abends so gut wie nicht möglich. Ja, ist sehr oft auch Platz für italienische Modenschauen. ein Wort zu Rom an sich. Also ich sehe da, wenn ich durch Rom gehe, irgendwie nur hübsche Menschen. Also Rom ist auch ein Modepunkt, wo wir eben solche absolut, Aufnahmen ja. gemacht werden. Also wirklich absolut klasse. Ja, Straßenkünstler, die sich hier natürlich dort rund um die spanische Treppe und vergnügen oder beziehungsweise ihr Geld einsammeln. Also auch sehr, sehr schön anzugucken.
Und da ist eine Kirche
oberhalb ja. der spanischen Treppe thront stolz die Kirche Santa Trinita de Monti.
Trinita. Auf Dei Monti heißt, glaube ich, auf dem Berg.
Ja, genau. Ja. Mit einem riesengroßen Obelisk obendrauf. Ja, absolut schön anzusehen.
Ja. Okay, ja.
Müssen wir weitergehen. Ne?
Ja, du hast noch was gesagt mit Straßenverkäufern. Hat's mir vorher noch erzählt. Ja, nicht so schön. Die hat man ja leider mittlerweile überall. Ganz klar, geht einfach weiter. Weil die werden euch überall anquatschen, leider. Und wirklich ignorieren ist das Beste. Gar keinen Blickkontakt aufnehmen. Also ich möchte jetzt hier nicht irgendwie einen falschen Eindruck hinterlassen, aber
einfach weitergehen.
Ja, ich glaube, so ganz legal sind diese Plagiate auch nicht, weil wenn die Polizei kommt, dann packen sie ihre Wolltücher an allen vier Ecken zusammen und suchen eiligst das weiter. Genau. Ja, also das nochmal so zwischendurch. Und es geht weiter zum nächsten Highlight. Und ja, man muss dahin. Der Trevi-Brunnen ist also
fußläufig zu erreichen von der spanischen Treppe.
Fast nebenan. Ja. Das Schöne ist, man läuft, oder das Beeindruckende ist, man läuft manchmal so durch Gassen und sagt, wo ist denn das? Das muss doch jetzt gleich so sein. wie so ein Peilsender, ne, wo du dann folgst und auf einmal piep, piep, piep. Und wo ist es denn jetzt? Und dann guckst du nach links, ist da auf einmal der Trevi-Brunnen. Ja. Ja, ist auch eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten von Rom. Wurde von Papst Clemens dem 12. 1732 in Auftrag gegeben. Die haben 30 Jahre nur an dem Brunnen rumgebaut und hat eine Beckenlänge von 50 Metern und eine Höhe von 26 und ist damit der größte Brunnen in Rom. Sehr beeindruckend. Und wenn ihr davor steht und ja, da ist so ein die Piazza Trevi und schaut da drauf und da sind auch immer Menschenmassen. Das ist einfach
nicht
dort
verfehlen.
So.
Nicht zu verfehlen.
Nicht zu verfehlen. Und es fällt halt die große Figur in der Mitte des Brunnens auf. Sie ist also der Meeresgott Neptun, wie er in einem von zwei Meerespferden gezogenen Streitwagen fährt. Das eine der Meerespferde ist ruhig, es symbolisiert die Gehorsamkeit. Und das andere Meerespferd ist wild und steht für die Unzähmbarkeit. So symbolisierte der Erschaffer die Launen des Meeres.
Das hast du sehr gut erklärt. Auswendig gelernt?
Ein bisschen abgelesen. Mit zeitweisen Blickkontakt nach links zu dir. Ja, und das Interessante ist, habt ihr vielleicht schon mal gehört, da schmeißt jeder Münzgeld rein. Also jeder.
Ich hab's auch gemacht.
Ja, ich hab's auch
gemacht. Oder wir haben's auch gemacht.
Ja, ist also für die Caritas von Rom lukrative Geldeinnahmequelle. Ja, und warum werfen die Leute da Geld rein? Ja, dem liegt ein besonderer Aberglaube zugrunde. Und der dafür sorgt, dass das wirklich eine lukrative Geldeinnahmequelle für die Caritas von Rom ist. Und die Summe, die ist schon ordentlich. Da wird jährlich über 500.000 Euro praktisch aus dem Brunnen gefischt und für gute Zwecke gespendet. Also von daher macht's einfach. Und das ist nicht nur was für Verliebte und Reisende, sondern macht's auch dann in dem Fall seht es auch als Spende.
Ja, Spende. Ja, das machen auch Italiener. Also es ist auch nicht so, dass es nur Touristen machen. Ne? Also der Legende nach soll es also so sein, dass wenn man eine Münze da reinwirft, dass man garantiert nochmal nach Rom zurückkommt. Also da hat ja schon mal bei dir geklappt.
Bei mir hat das geklappt, ja.
Und wenn man eine zweite Münze hineinwirft, soll es also heißen, dass man sich dann in einen Römer oder in eine Römerin verliebt. Ja, das ist natürlich jetzt, wenn man mit einem Partner unterwegs ist, das sollte man sich dann überlegen. Ne?
Also ich kann sagen, ich habe die zweite reingeschmissen, aber ich bin immer noch mit meiner Frau zusammen. Also, und die kommt nicht aus Rom.
Kann man riskieren, meinst du?
Ja. Ja.
Und dann soll es noch eine dritte Münze geben, die dann aussagt, dass man dann anschließend auch heiratet.
Ah, ja. Ich habe einfach zwei übersprungen.
Ah, so war das.
So war das. Okay.
Also
funktioniert.
Also der Fontana di Trevi ist also der Brunnen der Verliebte.
Ja, und wie macht man das? Also man stellt sich mit dem Rücken zum Brunnen, genau, und wirft mit der linken Hand über die rechte Schulter oder mit der rechten Hand über die linke Schulter. Macht's nicht links, links, rechts, rechts, weil da wird irgendwas passieren.
Da müssen wir die mal fragen, die das gemacht haben. Ja. Aber glaubt's einfach. Ja, und ja, man sagt also so 3.000 Euro am Abend. Und Andi hat's gesagt, etwa 1,4 Millionen im Jahr für, ja, gute Zwecke. Also auch wenn das alles nicht klappt, was wir gerade erzählt haben, trotzdem machen, weil finde ich eine gute Sache, dass man so, ja, soziale Projekte unterstützt.
Ja, also hier, die Caritas spendet hiervon eine 500.000, hatten wir oben gesagt, aber das ist noch, da ist das Dreifache, ja, nochmal, aber es, ja, ist, ja, wirklich für wohltätige Zwecke. Und probiert mal aus, wenn ihr viermal in Rom seid, was dann passiert, vielleicht habt ihr dann Sechser im Lotto und beim fünften Mal ewiges Leben, aber das könnt ihr uns beiden dann nicht mehr mitteilen, keine Ahnung. Aber was vielleicht noch wichtig ist zu erwähnen, wo wir gerade beim größten Brunnen der Stadt sind, Rom hat mehr Brunnen als jede andere Stadt auf der Welt.
Also auch nochmal. Wahnsinn,
ja, ne? Ja, ja. Absolut Wahnsinn. Ja, apropos Geld, wie schaut's mit Shopping aus, Arnim? Weil es war nicht nur hier Geschichte und viel gegessen haben wir auch noch nicht.
Ja, ich habe es gerade schon mal angedeutet. Also man findet natürlich alle Modemarken, die man sich vorstellen kann, auf den jeweiligen Straßen der Innenstadt. Ich bin ja nicht so die Shopping-Queen, aber die Angebote reichen natürlich von trendigen Schuhen über Taschen, modische Bekleidung, Kosmetik und die lange Einkaufsmeile Via del Corso erstreckt sich über 1,5 Kilometer.
Und es gibt noch den Via Corso Vittorio Emanuele II. Da haben wir ihn wieder.
Da ist er schon wieder.
Da ist er schon wieder.
Das hast du gerade schon mal erlebt. Ne? Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Und der ein oder andere wird sich bestimmt ein kleines Andenken mitnehmen. Also nochmal, ich bin nicht so die Shopping Queen. Mein Süßling ist da so ein bisschen anders unterwegs. Da müssen wir dann immer einen schönen Kompromiss finden. Und rund um die spanische Treppe, ich habe es gerade schon mal gesagt, ist halt ein ganz exklusives Einkaufsviertel. Alle namhaften Modelabels wie Prada, Armani, Escada, Dolce & Gabbana, Gucci, ich höre jetzt auf, aufzuzählen, und alle luxuriösen Shops sind angesiedelt. Und vielleicht entdeckt man in Rom auch mal den ein oder anderen Promi, der dort shoppt. Wir haben jetzt keinen gesehen, ihr?
Nee. Ehrlich gesagt kenne ich auch gar nicht so viele. Also Clooney hätte ich vielleicht noch erkannt, aber den haben wir ja erst in Como vom Boot aus gesehen.
Der ist am Comasee, genau.
Ja. Also hier nochmal der Hinweis, weil du gerade die ganzen Marken genannt hast, seid wirklich vorsichtig mit Straßenhändlern, das sind alles Plagiate. Also ich würde es nicht drauf ankommen lassen. Und lieber mal ein gutes Teil gönnen und sagen, das ist echt gut. Aber muss jeder für sich selbst entscheiden, soll auch nur ein Tipp sein. Und es wird auch ziemlich bestraft, glaube ich, fällt mir gerade ein nochmal. Also es geht so in mehrere tausend Euro, wenn sie dich dann mit Plagiaten erwischen. Also lasst einfach die Finger weg.
Ja, genau. So, jetzt haben wir unheimlich viel erzählt, Andi. Na, über Shoppen und was weiß ich. Wollen wir auch mal essen?
Unbedingt.
Und da habe ich ja was Fachkundiges rechts neben mir sitzen, der sich total gut auskennt. Speziell in italienischer Küche, im Restaurants. Denkt dran, der Podcast hat nur eine begrenzte Zeit.
Ja, okay.
Aber ein paar Sachen sollten wir in jedem Fall mal aufzählen. Vielleicht hast du auch das ein oder andere Restaurant, was man
also empfehlen kann. Wichtige Regel, wie auch in anderen Großstädten, geht nicht in die Zentren zu den Hauptplätzen, sondern geht in die Seitengassen. Ich nutze auch mal gerne die ein oder andere App dafür, was zu finden. Kostet weniger, schmeckt aber besser. Also das ist so eine Regel, an die ich mich immer halte. Es gibt, in Rom gibt's alles. Teuer, nicht teuer, Gourmetküche, Trattorien. Es ist immer Geschmackssache. Was ich unheimlich empfehlen möchte, wäre wieder Trastevere, dieses Viertel. Da waren wir mal in so einem ganz ursprünglichen Lokal. Da stand draußen, we hate war and tourist menu. Also wir hassen Krieg und Touristenmenü. Da habe ich gesagt, da gehen wir rein. Und ich glaube, WLAN gab's da auch nicht. Das fand ich so klasse und Essen war auch super klasse. Paninis mit Schinken, Käse, Salat, Pizza al Taglio, also das heißt Pizza in Stücke schon geschnitten, gibt's überall, tolle Weine und nehmt euch auch Zeit fürs Genießen auf jeden Fall.
Hast du ein Restaurant denn, was man empfehlen könnte?
Unbedingt. Also ich glaube, er kann immer noch kein Deutsch, aber wir waren jetzt dort, als wir dort waren in Rom, jedes Mal, und das fing an damit, ich habe es eben schon mal gesagt, bei der ersten Reise, wir kamen sehr spät an und dachten, boah, jetzt noch was essen, aber so ein Hunger, und sind dann bei uns aus diesem Donna Camilla Lisavelli raus, rechts die Straße runter, und dann war auf der anderen Seite, stand so Trattoria, Ristorante Mario G, also G. Ich verlinke das selbstverständlich unten. Hallo Mario, falls du doch mittlerweile Deutsch kannst. Jetzt hast du es auch nach 10 Jahren in den Podcast geschafft. Und ich weiß noch, wir sind dahin und spät abends, und im Grunde es waren nur noch 2 Tische besetzt. Und dann haben wir mit ihm gesprochen, und er hat aber wohl mir irgendwie am Blick angesehen, der Junge isst gerne. Ja. Und dann hat er losgelegt, er hat gegrillten Pulpo gemacht. Seitdem isst meine Frau gegrillten Pulpo, hat sie nie gemacht. Dann hat sie gesagt, oh, ich gönne mir jetzt ein Glas Amarone. Das hat dann 14 Euro gekostet, das Glas. Und er hat aber also es gibt ja Rotweingläser, da geht fast ein Liter rein. Er hat das Glas voll gemacht. Wow. Es war, und wir hatten uns mit ihm dann noch so unterhalten, das Essen war unglaublich. Und als wir gefahren sind nach einigen Tagen, wir waren zwischendurch noch einmal da, als wir gefahren sind, mussten wir dann zurück ins Hotel. Dann kam er uns in der weißen Schürze über die Straße entgegen, hat eine Flasche Wein in der Hand gehabt, hat sich nochmal bedankt.
Weil er Eindruck hinterlassen haben. Also.
Ja, also vielleicht hat er die Liebe zu gutem Essen in meinen Augen gesehen und auch in denen von meiner Frau. Toll. Und dann waren wir nochmal dort mit einem Geburtstag, ein Freund von mir hat Geburtstag gehabt, hallo Mike, und dann habe ich den rausgesucht, nochmal dieses Lokal, und waren dann wieder bei ihm, und ich habe ihn sogar gefragt, ob er sich an mich erinnern kann von wegen Pulpo, und er bekam mit der Schürze über die Straße, und er hat dann geschrieben, ja, ich habe es ihm mal geglaubt.
Oder macht er das bei jedem?
Keine Ahnung, aber dann hat er viel Wein zu verschenken. Ja, und dann habe ich gesagt, hier Pulpo und so weiter, habe ich gemailt mit ihm, und dann sagt er, alles klar, ist in 2 Tagen, ich fahre da auf den Großmarkt, ich mache das wieder für euch. Das ist ein Knaller, oder?
Absolut, ja. Absolut coole Geschichte.
Also, er ist mittlerweile woanders, er hat die Location gewechselt, aber es gibt ihn noch, und ich habe das Bild von ihm gesagt, da ist er. Also, verlinke ich euch sehr, sehr gerne. Und ansonsten, wie gesagt, Trastevere Viertel auf jeden Fall. Und ja, für einen Genussmenschen wie mich gibt es überall wahnsinnig viel zu probieren. Und deswegen auch alles zu Fuß erkunden, kann ich nur sagen, weil nach dem Motto, wer sich bewegt, kann wer essen.
Ich kann das auch so.
Ja, okay, dann weiter auf unserer Reise durch die Geschichte, genau. Frisch gestärkt.
Ja, Sightseeing Tour, ich muss mal gerade auf die Uhr gucken, wir haben schon wieder eine Stunde abgerockt. Müssen mal gucken, dass wir dann auch irgendwann mal ans Ziel kommen. Aber was wir nicht vergessen dürfen, ist natürlich das Pantheon. Ich glaube, das ist auch einer der Gebäude, die du am besten findest, Andi, ne?
Absolut.
Ja, also ich natürlich auch sehr, sehr viele Touristen. Der Eingangsbereich ziert eine große Säulenhalle mit 16 Säulen, 6 Meter hoch. Und die ist so kreisrund, die Tempelhalle, und oben geöffnet. Ja, da gibt es so eine Geschichte, dass es da angeblich nicht reinregnet. Das ist, glaube ich, eine Mär. Also das stimmt nicht. Also ich glaube, wenn es regnet, regnet es da auch rein. Wir haben auch Abläufe unten gesehen.
Ja, und wenn man diese Kuppel sieht von innen, wenn man da drin steht. Also ich bin beeindruckt, weil das Gebäude so schlicht ist im Grunde. Und hat eine Kuppel von 43 Meter und eine Höhe von 24. Ich frage mich, wie die da hält. Ja, und das, diese Kreisöffnung, das Opiano, hat auch einen Durchmesser von fast 9 Metern. Also dass es da nicht reinregnet.
Ja, ich habe es nur gesagt, weil es sehr häufig erzählt wird, aber ich glaube, da ist nichts dran. Aber es ist natürlich eine absolute Sehenswürdigkeit in Rom, die man gesehen haben muss. Muss man sich auch ein bisschen drängeln, weil es ganz schön voll, will natürlich jeder rein, aber geht.
Also ja. Ist überhaupt gar kein und wenn Problem. Ihr rauskommt, rechts hinten in der Ecke gibt es einen super Espresso-Laden.
Ja, genau. Den Laden habe ich auch gesehen, aber nicht, weil ich einen Espresso trinken wollte, weil ich unbedingt zur Toilette musste. Und der hat mich halt nicht reingelassen, sondern hat gesagt, du gehst da nur hin. Und ich glaube, dem Süßling also auch, wenn du was verzehrst. Also, natürlich einen Espresso bestellt, zur Toilette gegangen.
Das immer. Der kostet ja nichts. Der kostet auch in Rom nichts. Also zumindest war das damals so 1,10 Euro, 1,20 Euro. Der Autobahnraststätte bei dem Betreiber mit S bezahlt man ja schon 70 Cent. Gut, da ist nochmal 50 Cent Verzehr, aber wer macht das?
Anfangs habe ich ein bisschen gekniffen geguckt. War auch mit meinem Zustand begründet, aber aber habe danach wieder herzhaft gelacht, und nach dem schönen Espresso war alles wieder gut.
Ja, was nicht fehlen darf, ist die Engelsburg. Das ist, ja, ist ein Grabmal von Hadrian, mit anderen Stadtteilen von Rom zu verbinden, war damals das Ziel. Und man hat eine Brücke gebaut, die über den Tiber geht. Wenn ihr da drauf geht, seht ihr Engelstatuen auf beiden Seiten. Die Brücke heißt deswegen auch Ponte Sant'Angelo, also die Engelsbrücke. Und ab dem 10. Jahrhundert ist die Engelsburg auch ein Fluchtpunkt für Päpste. Also sie gehört somit nicht mehr den Römern, sondern dem Vatikan. Und ein langer unterirdischer Gang verband damals dieses Castel Sant'Angelo mit dem Vatikan. Also wenn Päpsten Gefahr drohte, sind die in den unterirdischen Gang und weg waren sie. Ja. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, und ich habe es richtig im Kopf, Dan Brown, Illuminati, gelesen, Arnim? Das Buch?
Den Film gesehen.
Den Film gesehen. Also Buch ist besser. Ich habe dann auch ich habe auch den Film gesehen, dachte ich, Buch war besser. Mhm. Und überhaupt ist ihr könnt eine Dan Brown Illuminati Tour zu den Highlights aus dem Buch oder dem Film kann man sogar mittlerweile buchen. Ja. Und da war auch dieser Vier-Ströme-Brunnen taucht auch auf. Fontana di Quattro Fiumi. Pantheon und einiges mehr.
Also wenn man den Film sieht, weiß man, dass man da an der Stelle in Rom ist, wenn man genau. An der Stelle schon mal war. Ja. Vielleicht noch eine ganz nette Anekdote. Wir waren auch auf der Engelsburg und waren mit so einer großen Gruppe. Ich hatte gesagt, wir waren eine etwas größere Gruppe. Und zu dem Zeitpunkt wurden die Fotos noch mit kleinen Digicams gemacht. Und der Guide hat sich dort von jedem die Digicam genommen und hat sich quasi die so über den Arm gezogen. Der hatte so 30 Digicams an seinem Arm und hat dann ein Foto nach dem anderen mit der Digicam gemacht. Also. Hat sich immer also wir haben uns so kaputt und dann hat er die nachher wieder ausgeteilt, weil wir natürlich alle auf dem Foto drauf sein wollten. Ja. Also klasse. Und eine zweite Geschichte, die ja auch gar nicht so touristisch ist oder vielleicht mittlerweile doch, aber zu seiner Zeit, ich weiß nicht, ob du schon mal was vom Schlüsselloch in Rom gehört hast.
Ja, du hast mir erzählt und ich habe dann irgendwo, weil ich ein neues Smartphone habe, habe ich meine Bilder mal durchgesehen und da habe ich gesagt, nee, habe ich noch nicht gehört. Ich hab's aber wohl damals irgendwie als Highlight mir mal rausgesucht, weil ich habe einen Screenshot auf meinem alten Handy gefunden, bei den alten Bildern, und dachte, das gibt's doch gar nicht. Erzähl mal.
Ja, das ist auf dem Aventin-Hügel ein Schlüsselloch, durch das man schauen kann und dann einen super schönen Blick auf den Petersdom hat. Sollte man nicht meinen. Das ist eine Schlange, die noch nicht ganz so lang ist, nicht so wie beim Petersdom. Also wenn man da sein Foto machen will, und da sind wir im Prinzip bei dem Thema, wie kriege ich jetzt ein Foto hin? Ich meine, du fotografierst auch sehr, sehr viel, Andi. Weißt du, wie man am besten durch ein Schlüsselloch fotografiert, um den Hintergrund eben gut zu machen.
Also ich auch nicht. Ich würd sagen, ich probiere es aus und hinter mir werden die Leute nervös.
Ja, also wie gesagt, der Ausflug lohnt sich da total hin. Und die Schlange, wenn man da vielleicht mal morgens da ist, und wir waren morgens da, ist nicht so lang. Und ja, wer da gerne mal durchgucken will, ich stell mal ein Bild rein. Das ist einfach nur schön anzusehen. Ihr schaut also durch dieses Schlüsselloch und seht Gärten, und am Ende dieser Gärten ist halt der Petersdom zu sehen. Und jeder steht da mit seinem Fotoapparat oder mit dem Handy davor und klickt dann quasi in das Schlüsselloch rein. Ich würde euch empfehlen, macht einige Fotos und stellt euch wieder hinten in die Reihe an. In der Zeit könnt ihr angucken, welche Blende am besten war oder wie auch immer, um dann halt ein schönes Foto hinzubekommen. Ist was für Profis, also nicht für mich. Ich bin ja jetzt nicht so der Fotograf. Also von daher
nochmal. Und wenn ihr das so machen wollt, ne, dann, ich habe eben gesagt, 5 volle Tage braucht man in Rom.
Was, 5? Ja, genau. Ja, das ist wirklich, da müsst ihr hin. Also seht ihr auch, also wenn ihr da oben hinfahrt, ja. Das ist ja total klasse. Ja, auch eine tolle Sache.
Was eine Tour, mein Lieber. Ja. Und ja, na klar haben wir was vergessen. Ja. Aber egal, was vielleicht nochmal ganz kurz so, Gedächtnisprotokoll, was gibt es sonst noch zu erzählen?
Ja, eine Menge. Also garantiert eine Menge. Und so absolute Rom-Kenner werden dir sagen, warum habt ihr das nicht und das nicht? Das ist schwer, ne? Das in eine Stunde zu packen. Und ja, ich kann nur sagen, fahrt dahin, guckt euch das an, nehmt die Informationen mit, die wir euch gegeben haben. Wenn man was zu der Reisezeit sagen kann, ich hatte vorhin schon mal gesagt, Ostern sehr, sehr voll natürlich, im Sommer sehr, sehr warm. Ja, wann wart ihr da? Weißt du das noch?
Also es war auf jeden Fall Mai und einmal zu Ostern.
Ja, war der da?
Ja, also wir haben den Papst am Balkon gesehen.
Wow.
Ja.
Wir nicht. Ja.
Aber von weit weg, muss man sagen. Also wenn man jetzt sagt, ich mache das mal gerne oder habe auch möchte auch aus religiösen Gründen hin, es ist schon sehr, sehr beeindruckend. Das muss man auf jeden Fall auch sagen. Ja, ja, also ich würde sagen, jetzt so Frühjahr oder Herbst. Und im Sommer wird es halt wirklich heiß. Es ist ja. Rom liegt auf der Höhe Barcelona und ist halt eben auch südlicher als Südfrankreich, um es mal so ein bisschen geografisch einzuordnen, auch wenn ich jetzt nicht so der Erdkunde-Spezialist bin. Ja, Flug und Hotel separat buchen, würde ich sagen. Über die optimale Tageszahl haben wir schon gesprochen. Also wenn ihr das Bild durchs Schlüsselloch machen wollt, unbedingt dann 5 volle Tage, ansonsten nur 4. Sonst rast man einfach nur durch. Und ach, kleiner Tipp noch, fällt mir ein. Wenn ihr was Besonderes erleben möchtet, es gibt halt dadurch auch, dass in Florenz haben wir es zum ersten Mal gemacht, in Rom dann wieder, weil es so viele Kirchen dort gibt. Und die Probleme haben, sich zu finanzieren, gibt's immer mehr Opern in alten Kirchen. Und dann singen werden, ich glaube, wir haben da Aida gesehen und Tosca und mit wirklich, also mit Hammersängern.
Akustik vom Feinsten.
Akustik vom Allerfeinsten. Das war wirklich, also wenn ich in so eine Stadt nochmal fahre, mache ich das auf jeden Fall. Da sind dann nur 20, 30, vielleicht 40 Zuschauer. Sehr ergreifend. Ja, und bevor ich noch weiter überlege, fällt mir noch ein? Natürlich der Hinweis wie immer auf unsere Facebook-Seite. Guckt da echt mal rein, wir verlinken das unten. Da sind mittlerweile ganz, ganz tolle Fotos auch abgestellt zu den vorangegangenen Folgen. Wirkliche Highlights, alle Shownotes mit Tipps, Geheimtipps, was sich lohnt anzusehen, findet ihr auf dem Facebook-Account und auf keinen Fall vergessen, Sterne da zu lassen. Das ist ganz wichtig für uns, weil das bringt uns auch nach vorne und lässt uns auch bekannter werden, was wir schon gerne möchten, weil es macht uns einfach auch einen Heidenspaß.
Ja, Community soll größer werden.
Ja, auf jeden Fall. Und an der Stelle nochmal einen ganz lieben Dank an den Markus von Televino und das ganze Team von Televino, dass sie so total spontan gesagt haben, ey, coole Idee, Mann, das ist ja echt cool, was ihr da macht, ihr zwei, und da sind wir sofort dabei. Und nochmal der Hinweis auf dieses Probierpaket, wenn ihr wirklich mal andere Weine probieren wollt, wie sonst, die es so überall gibt. Also das Ding kostet euch ja nachher jetzt 40 € mit dem Gutscheincode. Der ist übrigens Rom10. Der Gutscheincode, gibt den einfach ein und dann bekommt ihr nochmal 10 € extra. Und dann könnt ihr euch mal durch 6 Flaschen aus dem Latium probieren. Und also ich freue mich jetzt auch drauf, mit dem Arnim nochmal hier den Bellone. Der Bellone war, der hat es mir schon angetan.
Ja, ne? Da kannst du dich drauf verlassen. Ja. Noch ganz kurz die Internetadresse, www.televino-einwort.de.
Ja.
Ganz wichtig.
Aber der Link wird eingebaut.
Genau, auf jeden Fall. Genau.
Und ich werde es auch nochmal auf meinen Insta-Account stellen, nochmal, dass ihr viel leichter, und auch Facebook, dass ihr viel leichter auch direkt dieses Paket findet. Ansonsten, ja, alle Hotels, Restaurant-Empfehlungen und so weiter, wie immer in den Shownotes. Und ich bin happy mit dieser Folge. Also ich habe mich tierisch gefreut darauf und ja, fand es klasse. Und tolles Reiseziel. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Also bleibt neugierig auf die nächste Folge und höflicherweise übergebe ich meinem Freund Arim wieder das Schlusswort. Also macht's gut, habt eine gute Zeit, bleibt gesund.
Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wie immer von mir, habt euch lieb, bleibt gesund, Glück auf.